Bis wir jetzt der Vortrag angesetzt von Dr. Schallenberg, der einzige, soviel ich weiß, zumindest im deutschen Sprachraum, der zum Thema visionäre Erscheinungen im europäischen Sprachraum nach dem Zweiten Weltkrieg eine Doktorarbeit in Medizin geschrieben hat. Und da gerade im Bereich der Vision kaum Unterlagen vorliegen und dieses Thema von hoher Aktualität ist, freut es mich, dass Dr. Schallenberg dieses Thema übernommen hat. Und ich möchte nicht zu lang sprechen, sondern ihn einladen, das Wort hier voll zu ergreifen.
Lieber Pater Resch, sehr verehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und für die Begrüßung und auch für die Einladung. Wie Sie gerade gehört haben, ist es ein heikles Thema, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Es wird ein Referat oder Vortrag, bei dem Sie wahrscheinlich oder möglicherweise etwas enttäuscht werden, weil hier nichts Erbauliches dran ist, worunter ich zwar nicht leide, aber was ich zu spüren bekommen habe in den letzten 10 Jahren seit Veröffentlichung meiner Arbeit. Wie Sie alle wissen, ist das Thema kontrovers diskutiert, Emotionen werden geweckt und Sie werden als erstes, wie viele andere mich auch fragen, waren Sie überhaupt dort, worüber Sie gearbeitet haben? Ich muss Ihnen sagen, meine Frau löchert mich auch immer mit dieser Frage. Ich kann Sie aber immerhin nur so trösten. Erstens haben sämtliche Personen, die sich kritisch oder zumindest nicht voreingenommen mit diesem Thema auseinandersetzen wollten, bei den Leuten, die Visionen gehabt haben, keine große herzliche Aufnahme gefunden. Im Gegenteil, die wurden sehr schnell aus den Räumen hinaus komplimentiert. Und zum Zweiten stehe ich auf dem Standpunkt, das wird im Laufe des Vortrags sicherlich noch rauskommen, dass wäre ich irgendwo hingefahren, ich dadurch einen Mechanismus unterstützt hätte, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht gerade zur positiven Entwicklung derjenigen beiträgt, die die Visionen jetzt erstmal vorläufig noch in Anführungszeichen gesetzt haben. Hier liegt ein Problem, vor das Dr. oder Professor Tholey wahrscheinlich auch gesetzt worden wäre, hätte er sich im Rahmen seiner Klarträume mit Visionen auseinandergesetzt, denn er hätte die Person ja gar nicht in sein Labor hineinbekommen. Möglicherweise spielt hier die Angst vor Auflösung eines Erlebnisses eine Rolle, von dem alle oder sehr viele sich erhoffen, dass es möglichst lange anhält. Eine Antwort darauf, warum, kann ich Ihnen so gefühlsmäßig nicht geben. Es liegt aber auch darin, auch darauf kommen wir noch zu sprechen, dass auch die Psychoanalyse im Rahmen von Visionen nicht gern gesehen ist. Darf ich mal um das erste Dia bitten? Es zeigt, hoffentlich können Sie es lesen, in der Größe, sonst lese ich es Ihnen vor, was Sie in den nächsten Minuten zu erwarten haben. Das Thema der Arbeit, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe, hieß psychopathologische Untersuchung. Die Bedeutung der Visionen und Auditionen in der Gegenwart hat sich aber nicht nur für damals, sondern auch heute noch als sehr wichtig herausgestellt, woraufhin ich mich seit einem Jahr wieder rangesetzt habe und noch weitere Erlebnisse mit hineingezogen habe, und zwar die aus Medjugorje, um zu sehen, ob sich bis 1979, bis wohin ich gearbeitet hatte und ob seither sich da etwas getan hat. Ich gehe dann im weiteren Vortrag auf folgende Hauptpunkte ein, nach den einleitenden Bemerkungen auf die Analyse der Inhalte, auf charakteristische Merkmale der Erscheinungen, die aber möglicherweise auch nur einen kleinen Teil dessen darstellen, den ich für besonders wichtig erachte, nämlich Wege zu einem Verständnis der visionären Erfahrung zu finden. Dann kommt in einem fünften Punkt die visionäre Erfahrung im Verständnis der Psychopathologie, eine Formulierung, die bei vielen Anhängern, überzeugten Anhängern schon auf Schwierigkeiten stößen, auf Ablehnung vor allem. Und zum Schluss, hoffe ich, habe ich noch Zeit, Ihnen aus meiner Sicht Folgerungen für den Umgang mit Visionen im Alltag darlegen zu können. Darf ich das nächste Dia haben? Bei den einleitenden Bemerkungen möchte ich mich zunächst einmal, wie ich schon angedeutet habe, mit der Problematik der Visionen auseinandersetzen. Und zwar wissen Sie aus der Medizin, dass zurzeit der große Hang der Leute dahin geht, sich nicht nur mit dem Wissen des Hausarztes, ich bin praktischer Arzt, niedergelassen, von daher wird das Ganze etwas gefärbt sein, interessiert, sondern die Leute zieht es zu Personen, Heilern, Naturheilpraktikern, die möglicherweise mehr Zeit haben als ihre Hausärzte. Das heißt, Autoritäten, die bis dahin noch etwas galten, werden nicht mehr so akzeptiert. Es waren Autoritäten, die die Geistlichen abgelöst haben, nachdem das ganze Umfeld, die Welt etwas mehr rationalistisch eingestellt war. Nur weder die Theologen noch die Mediziner konnten die Leute zufriedenstellen, weshalb sich dann im Laufe der Zeit möglicherweise als Verlust des Vertrauens zu den bekannten sozialen Strukturen, wie wir gestern schon gehört haben, der also großen, allumfassenden New Age-Bewegung angeschlossen haben. Nur im Rahmen der New Age-Bewegung treffen wir auch wieder die Visionen an, denen ich es dann auch zu verdanken habe, dass ich hier stehe. Bei allem, was die Leute heute erklären können und wollen, voran die Ärzte, ich glaube, das Dia können wir wegtun, wir kommen sowieso noch drauf zu sprechen, dürfen wir nicht übersehen, dass in den Leuten ein Bedürfnis nach Okkultem und auch ein Bedürfnis nach Übernatürlichem vorhanden ist. Nur die persönliche Erfahrung ist die, seitdem ich darüber gearbeitet habe, dass die Leute sehr kritisch damit umgehen, wenn man sich kritisch dazu äußert. Zum Teil sind sie recht entrüstet und man hat das Gefühl, wie in der Praxis auch, dass die Leute sich persönlich angegriffen fühlen, sobald man, ja nicht gerade himmelhoch jauchzend ist, wenn jemand darüber erzählt, aber sobald man nur ein Fragezeichen hinter einer solchen Erfahrung anbringt. Das resultierte schließlich darin, dass mir einige Leute geschrieben haben, ja, sie haben ja nichts Theologisches schreiben wollen, also hat das für uns Theologen keinen Sinn, ist nicht von Bedeutung. Das schrieb mir einer, der sich mit Therese Neumann zu beschäftigen hatte. Es ging dann weiter bis zum anderen Extrem, dass die Leute sagten, hier macht sich der Stolz auf psychiatrisches Wissen bemerkbar und damit wird die Wahrheit manipuliert. Ich muss sagen, ich bin nie stolz auf psychiatrisches Wissen gewesen und von einer Wahrheitsmanipulation bin ich sehr weit entfernt. Wenn wir, und da muss ich die Leute unterstützen, die sich zum Teil etwas gegen die herkömmliche Schulmedizin, wie sie sich nennt, wenden, den Menschen betrachten und ihm helfen wollen, ist es verständlich, dass man die ganze Person versuchen sollte, in den Griff zu kriegen, auch wenn das bei vielen Ärzten zeitlich ein Problem ist. Nur, wenn man das tut, dann muss man davon ausgehen, dass es verschiedene Betrachtungsweisen des Menschen gibt. Wenn die Leute etwas von Visionen hören, dann sind sie direkt eingestellt auf etwas Transzendentes, während die Mediziner mehr sich im Weltimmanenten, im innerweltlichen Raum aufhalten, zwangsweise. Würden sie den auch verlassen, indem sie sich meinetwegen über Visionen als Visionen äußerten, dann würden sie eben nicht mehr im weltimmanenten Raum arbeiten. Das war auch der Grund, weshalb ich mich streng zu beschränken hatte auf diese medizinische Betrachtung, wo man sicherlich von einigen anderen Aspekten her noch Anfragen stellen kann. Von daher ist es auch verständlich, dass eine an mich oft herangetragene Frage nie beantwortet werden kann, ob nämlich mit meiner Untersuchung man die Frage beantworten kann, natürlich oder übernatürlich. Im Rahmen weltimmanenter Betrachtungsweise geht es einfach nicht, übernatürliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist auch meines Erachtens das Problem bei den ganzen schönen und medizinischen Untersuchungen in Medjugorje, wo man glaubt, mithilfe toller Untersuchungen, neurologische Untersuchungen, physiologische Untersuchungen, die Übernatürlichkeit beweisen zu wollen. Nur, es ist schwierig, hier mit dem Begriff des Beweises zu operieren. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, auch wenn man im weltimmanenten Bereich bleiben muss, diesen weltimmanenten Bereich zu dem theologischen Bereich hinzuzuziehen. Denn wenn ich den Menschen ganzheitlich betrachte, dann muss die Theologie sich auch öffnen zu den Fächern, die Ihnen möglicherweise einige Fragen stellen werden, mit denen Sie nicht so liebsam konfrontiert werden wollen. Und hier sehe ich in erster Linie die Psychologie und die Psychoanalyse, wobei sicherlich auch noch andere Wissenschaftszweige heranzuziehen sind. Man hat mir geschrieben, man müsse, bevor man sich mit Visionen beschäftigt, zuerst Gott beweiskräftig ausschließen, ehe ich dann mit meiner Untersuchung anfangen könnte. Ich habe dem Herrn Sträter dann geantwortet, und da finde ich mich auf gutem Boden, denn der bekannte Karl Rahner, aber auch unser Pater Resch hat sich schon schriftlich dazu geäußert, man kann hier nicht von Beweisen reden. Und darf ich mal das nächste Dia haben, bitte? Karl Rahner sagt eindeutig, man könne so lange nicht den Erweis der Übernatürlichkeit einer bestimmten Vision als erbracht gelten, als nach einer auch nur vernünftigen, wahrscheinlichen, wenn auch in sich hypothetischen, allgemeinen Theorie der Visionen eine bestimmte Erscheinung natürlich erklärt werden kann. Dieser Ausspruch hat mich etwas getröstet, weil ich anfangs glaubte, da auf einsamem Posten zu stehen, weil alle Welt sich aufgeregt hat. Aber auch wenn die sich aufgeregt hätten, die Arbeit wurde geschrieben. Darf ich jetzt mal die nächsten Dias haben? Ich weiß nicht, ob Sie das alles lesen können. Hier sind die Fälle aufgezeigt, die ich bearbeitet habe. Ich werde sicherlich nicht alle erzählen können, weil das sehr umfangreiches Material ist. In dem Buch, was ich geschrieben habe, 260 Seiten. Etwas umfangreich, um das hier in ein paar Minuten darstellen zu können. Der, den Sie kennen, wird hier wohl wieder zu finden sein, meinetwegen hier unten die Kinder von Medjugorje. Bekannt werden möglicherweise sein die Kinder von Heroldsbach. Maria Simmer ist möglicherweise hier in Österreich bekannt. Können wir das versuchen, etwas zu fokussieren, etwas schärfer einzustellen? Ja, danke schön. Ich habe dann noch die Mariette Becot aus Banneu in Belgien reingenommen. Das war zwar ein visionäres Erlebnis, das vor 1945 stattgefunden hat, das aber erst nachher richtig publiziert wurde aufgrund der lokalen, also örtlichen Anerkennung seitens des Ortsbischofs als Wallfahrtsort. Und dann die durch viele Medien gegangene Therese Neumann. Wie Sie hier sehen können, ist nicht in allen Fällen ein kirchliches Urteil gefällt worden. Die Ortskirche hat nur in Banneu, Belgien, ein positives Urteil gesprochen. Ansonsten sind die Urteile entweder negativ oder ausstehend. Hier können Sie noch ablesen, wann die Personen geboren sind. Das geht also von 1863 bis 1961-71. Maßgeblich waren aber hier das Auftreten der Visionen ab 1949 bis eben jetzt in unsere Tage hinein. Bevor ich jetzt in die einzelne Analyse einsteige, möchte ich Ihnen, nicht um hier Reklame zu machen für die Ortschaften, sondern einfach, weil ich mir vorstelle, dass es interessant sein kann, so das Umfeld mal zu sehen, in dem solche Erlebnisse aufgetreten sind, sofern das überhaupt mit Dias geht. Habe ich hier einige Dias mitgebracht, die ich vor 3 Wochen angefertigt habe. Einmal, um auch zu zeigen, dass in einigen Orten auch heute noch reges Leben ist, unabhängig davon, ob das kirchliche Urteil positiv oder negativ war. Das ist die bekannte Therese Neumann. Sie wohnt in Konnersreuth. Das ist 13, 15 Kilometer von der tschechoslowakischen Grenze entfernt in der Oberpfalz. Können wir das Bild noch etwas schärfer machen? Kann aber sein, dass, wenn es warm wird, besser sichtbar ist. Sie wohnte links und rechts daneben wohnte der Pfarrer. Allerdings die letzten zwei Jahre seines Lebens nur. Im Prinzip wohnten beide einen Steinwurf voneinander entfernt, was für die Betrachtung der ganzen Geschichte schon nicht uninteressant ist. Zwar war der Pfarrer Nabor bei Therese Neumann mit ausschlaggebend in Verbindung mit ihrem Vater die ganzen Geschicke zu leiten, die bis heute noch ihre Kreise unter anderem im sogenannten Konnersreuther Kreis gezogen haben. Das ist der Garten hinter dem Haus, den Therese Neumann zu pflegen hatte, den sie sich auch aufgebaut hatte. Eine solche Figur stand auch in ihrem Zimmer regelmäßig am Tisch. In mehreren Ecken ihres Zimmers hingen Kreuze und zumindest so, wie man sich das in der Zeit Zweiten Weltkrieg sich noch vorzustellen hatte. Heute ist es nur in bestimmten Gegenden noch anzutreffen. Das ist die Kirche von Konnersreuth. Das wird gleich schärfer. Interessant ist hier, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass die Figur in der Mitte, Christus mit dem Herzen zeigte, für mich deshalb interessant, weil genau dieses von vielen Visionären erlebt wurde, visuell, und dazu interessanterweise auch die Strahlen, die ausgehen von der Person. Hier wird Geld gesammelt für die Seligsprechung der Therese Neumann, das ist ein Altar, auch in der Kirche. Auch nichts Besonderes, denn das findet man an vielen Orten. Hier ist eine Fotografie aus einer Zeitung aus dem Jahr 1927, als Therese Neumann dem damaligen Verständnis von Überwachung zufolge 2 Wochen medizinisch untersucht wurde, um unter anderem auch auf ihre Nüchternheit hin untersucht zu werden. Nur diese Untersuchung hält in keinem Fall einer medizinischen Untersuchung stand, einfach deshalb, weil sie nie nur mit medizinischem Personal zusammen war. Sondern entweder 2 Schwestern mussten sie sowieso betreuen, aber wie wir sehen, der Herr im Hintergrund, ich glaube, das ist der Pfarrer Naber, der war auch ständig zugegen. Und ich weiß von Leuten, die unten waren, auch in der Zeit, dass bezüglich der Nahrungslosigkeit bei den Leuten, die da informiert sind, diesbezüglich das Urteil negativ ist. Die hat nicht nahrungslos gelebt. Auch wenn das dem Konnersreuther Kreis nicht passt, wenn man das so formuliert. Aber es gibt genug Augenzeugen, die gesehen haben, dass zum Beispiel in einem solchen Regenschirm das Essen verborgen war. Oder wenn sie sich die Urinuntersuchungen angucken. Jeder Mediziner weiß aus der Praxis, wann der Patient, der den Urin abgegeben hat, gegessen hat oder ob er überhaupt gegessen hat. Eine solche Untersuchung ist mehrmals hier gemacht worden. Teilweise konnte man Nüchternheit annehmen, andere Male musste sie einfach gegessen haben. Geht gar nicht anders. Das sind die bekannten Zustände während ihrer Leidensvisionen. Karfreitag meistens, oder überhaupt freitags, das ist nach der Vision. Das ist ein Bild jetzt von der Hand mit den Stigmata. 1962 starb Therese Neumann, aber seither geht der Besuch im Dorf weiter. Viele Votivtafeln sieht man da unten schon liegen. Pfarrer Naber liegt neben ihr beerdigt. Und auch das war vor 3 Wochen an einem x-beliebigen Sonntag, also war es nicht gerade leer auf dem Friedhof. Und das, obwohl hier zum Beispiel noch ein Urteil der Kirche aussteht, was aber für die Leute uninteressant ist. Das war eine ausstehende, also eine Geschichte oder ein Ereignis, dessen Urteil seitens der Kirche noch aussteht. Hier ist das Urteil gefällt worden, und zwar sind wir jetzt in Heroldsbach. Ich bin am gleichen Tag abends hier angekommen, 9:30, hatte das Glück, zufällig da eine Person zu treffen, die das Ganze oder selbst noch miterlebt hat. Und ich habe nicht gesagt, wer ich bin, sondern einfach gefragt, wo das denn alles war, woraufhin sie, die Person, sehr vorwurfsvoll mich auf diese Stelle hinwies, ob ich das denn nicht sehen könnte. Und da hinten zeigt sie auf die nächste Stelle, da hätte das Jesuskind 32 Tage später den Boden berührt. Und nachdem ich dann so einige Fragen gestellt habe, wurde die Frau immer gereizter und schließlich stellte sie die Frage, ob ich katholisch sei. Und dann habe ich mich sicherheitshalber etwas zurückgehalten. Ich habe mir die Stätten angeguckt. Das ist die sogenannte Himmelswiese. Das ist eine Wiese, auf der die Kinder, es waren mehrere, 7, 8, auch im Alter von 10 bis 12 Jahren, die, als es anfing, aus dem Kommunionunterricht kamen, auf dieser Wiese ihre Visionen hatten. Die haben hier mit dem Jesuskind Spielchen getrieben, wie wir sie heute meinetwegen von unseren Kindern her kennen, die sich mit der Puppenküche auseinandersetzen müssen, die sich streiten. Alles das, was die Kinder im alltäglichen Leben erleben, haben die auf diese Wiese projiziert, haben hier eine Kirche gehabt, sind von Raum zu Raum gegangen, haben auch das schon vorweggenommen, was heute viele Mädchen gerne hätten, nämlich dem Pfarrer die Messe zu dienen. Das haben die Kinder die Mädchen hier schon 1949 getan. Und das Ganze ist hier nochmal dargestellt an einer Stelle, wo eben die Mutter Gottes angeblich den Boden berührt hat. Das Ganze ist, wie gesagt, im Stil eines Wallfahrtsortes aufgezogen und es, wie man mir berichtete, fahren heute noch busseweise die Leute hin. Derjenige, der es organisiert, ist einer, der damals exkommuniziert wurde, aber wie das meistens der Fall ist, noch immer davon überzeugt ist. Jetzt sind wir in Banneux. Dieser Ort hat einen ganz anderen Charakter, weil hier die Ortskirche sich positiv entschieden hat. Hier ist die Kapelle. Das ist die Stätte, wo die Mutter Gottes der Mariette Becot erschienen ist. Das Ganze ist halt wallfahrtsmäßig ausgebaut worden mit einer Kirche. Hier ist die Stelle, wo die Quelle war, was von den Leuten wie auch in Lucht wahrgenommen wird. Und das sind die Nebenwirkungen, die ein Wallfahrtsort ebenso mit sich bringt. Das ist ein Mann aus der Tschechoslowakei, der auch Visionen hatte, die sich aber in nichts von denen und anderen Leute aus dem vorigen und diesem Jahrhundert unterschieden. Interessant in dem Fall war nur, dass in dem Buch, in dem der Bericht veröffentlicht war, folgendes Bild zu finden war. Jetzt können Sie fragen, wie kommt zum Bild dahin? Die Geschichte ist folgendermaßen, da war ein Besucher, ein Pilger, dem hatte man gesagt, da oben erscheint die Mutter Gottes, nur der Mann war kurzsichtig, der sah also nicht viel. Und da hat er sich gedacht, wenn du schon nicht siehst, dann machst du ein Foto. Das Foto hat er ein Jahr lang, beziehungsweise den Film hat er ein Jahr lang in der Kamera aufbewahrt, bis ihm dann einfiel, Mensch, du hast ja noch einen Film in der Kamera. Das Bild ist entwickelt worden und das war nur so die Geschichte, mehr kann ich Ihnen auch nicht dazu sagen. Im Prinzip ist das hier ein Fall für die Paranormologie, zwar ein Fall für die Psychokinese, nämlich hier kann man diskutieren, ob der betreffende Pilger selbst psychokinetisch, wie das heute einige Leute schon nachgemacht haben und auch unter Versuchsbedingungen, ich erinnere nur an den Ted Series in Amerika, wo das also auch auf die Art und Weise möglich sein könnte. Aber Frage an Pater Resch als Experte im Entwickeln, sowas müsste auch im Labor herzustellen sein. Nur die Frage stellte sich nicht einfach, ich stelle das Bild einfach nur so hin, als Diskussionspunkt ohne sonstige Bemerkung. Wir kommen jetzt zu der Analyse der einzelnen Erlebnisse. Diese Erlebnisse kann man in von dem Befund her in vier Abschnitte aufteilen. Einmal nach der Art der Inhalte, ob religiös oder nicht religiös. Zweitens, ob es Personen gegeben hat oder nicht. Dann, ob verschiedene Wahrnehmungsformen kombiniert waren. Und zuletzt die akustischen Wahrnehmungen. Das Bild kann weg. Danke. Bezüglich der Inhalte ist festzustellen, und das ist auch das Hauptkriterium, weshalb man sich hier im Rahmen mit Visionen beschäftigt, dass der Inhalt Bibelszenen sind, Legenden, Berichte von Heiligen und Berichte aus der Marienverehrung. Außerdem waren eben die religiösen Szenen und auch religiösen Personen, Bekannte und Fremde im Umfeld des Todes. Und zwar dann, wenn es sich um Begegnungen mit armen Seelen handelte, bei dem dann entsprechende Personen so wahrgenommen wurden, wie man sie zu Lebzeiten kannte. Zwei Personen aus dem ganzen Kollektiv machen hier eine Ausnahme. Und zwar ist das ein schottischer Pfarrer und ein Mann aus der Schweiz, den ich hier Udo Hell genannt habe, weil ich ihn nicht mit Namen erwähnen wollte. Die beiden haben von vornherein ihren Erlebnissen eine Funktion zugeteilt. Und zwar dienten ihnen die visuellen Erfahrungen zur Alltagsbewältigung. So sah zum Beispiel der schottische Pfarrer Paddy eine seiner Patientinnen bzw. Klienten aus der Pfarrei in einem Bad goldenen Lichts und für ihn war klar, das ist ein Heilsauftrag für mich, hier musst du aktiv werden. Oder der Mann aus der Schweiz beschrieb, wie einen Männerkopf wahrgenommen zu haben, von dem er sofort wusste, obwohl der nicht von vorne zu sehen war, dass es der Kopf Christi war. Und von daher wusste er sofort, er musste oder solle sich in seinen Handlungen so und so verhalten. Das heißt, hier war direkt ein funktionaler Bezug gegeben. Die Personen, die aufgetreten sind, die sind sowohl einzeln aufgetreten als auch in Gruppen. Dazu kommt dann noch das Herz Jesu, wie wir das schon auf den Statuen gesehen haben, auch das Herz Mariä. Und der Matuš Lašut aus der Tschechoslowakei sah auch das Herz schlagen. Ich habe jetzt noch zum Verständnis dessen, was viele Leute als Lichtwahrnehmung, als Strahlen angegeben haben, eine alltägliche Erfahrung aufgenommen, und zwar die, wo die Sonne hinter den Wolken sich verbirgt und dadurch die herrlichen Strahlen wirft. Das ist schon sehr früh in der Kirche verwendet worden, um Heilige oder Christus darzustellen. Hier ein Bild aus dem Stephansdom in Wien, wo auch das Herz Jesu sichtbar ist. Oder hier wieder mit den Strahlen, wo ich eben schon darauf hingewiesen habe, und das Herz in der Pfarrkirche von Konnersreuth. Das können wir noch einen Moment zurückstellen. Danke. Die Wahrnehmungen waren selten nur visuell. Meistens waren sie kombiniert mit akustischen, taktilen und olfaktorischen Wahrnehmungen, also Geruchswahrnehmungen. Und die Geruchswahrnehmungen waren so, wie man sie im Alltag auch kennt, von den Blumen, die entsprechend rochen, oder der Teufel, der roch nach Pech und Schwefel. Auch werden reale Schmerzempfindungen wahrgenommen. Die Dialoge, und hier sind wir jetzt bei dem vierten Punkt der akustischen Wahrnehmungen, reden wir erstmal neutral. Die Dialoge spielen eine große Rolle und geben von daher schon einen Hinweis auf die Erziehung zum einen, und zwar eine Erziehung, die von damals mehr noch als heute von der Kirche ausgeht. Ausnahme Medjugorje, hier spielt die Kirche eine große Rolle. Wobei die Dialoge so beschrieben werden, wie wir es heute auch von Professor Tholey für den Klartraum gehört haben. Nur bislang sind diesbezügliche Untersuchungen noch nicht vorgenommen worden, aber einfach deshalb, weil die Personen spontane Erlebnisse hatten, außer diese regelmäßig auftretenden Visionen in Medjugorje. Deine Inhalte imponieren. Man wird also zu bestimmten Verhalten angeleitet. Man wird zu Gebet, Fasten, Buße, Frieden und Gehorsam und man höre und staune auch zu Ungehorsam aufgerufen. Hier zeigt sich auch so ein kleiner Widerspruch bei den akustischen Wahrnehmungen, dass man auf der einen Seite bemüht ist, Identität der Erscheinungen mit dem herzustellen, was die Kirche lehrt, aber auf der anderen Seite sagen dann die Erscheinungen, oder reden wir lieber neutral, die Visionäre hören, dass sie sich gegen die Kirche stellen sollen. Also demzufolge sie nicht tun sollten, was meinetwegen der Ortsbischof sagt oder der Pfarrer. Hier wird also, was sehr spezifisch ist für die Erscheinungen, die Alltagspolitik aus im kleinen und großen Rahmen in die Visionen mit hineingenommen. Das geht in Heroldsbach so weit, dass auch die Russenvisionen den Kindern einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Eine Tatsache, die ich jetzt vor 3 Wochen noch in Heroldsbach zu spüren kriegte, als mir die Frau sagte, dass ja auch die Russen kämen. Und da war ich war so überrascht, dass die mir sagte, das wäre ja so sicher. Da hatte ich gedacht, Mensch, du ist Sonntag, hast du wieder was nicht mitgekriegt in der Zeitung? Und dann fragte ich die Dame, ob das denn schon abgelaufen sei. Nein, aber das habe die Mutter Gottes doch gesagt und das, da könnte sie kein Jota davon abgehen, das sei so. Diese Überzeugung, die also schon 40 Jahre in den Leuten drin ist, ist sehr schwer anzugehen bzw. in Frage zu stellen. Weiter fallen bei diesen akustischen Wahrnehmungen Gebete und Lieder auf, Befehle werden ausgesprochen, man droht den Kindern, wenn ihr das nicht tut, dann, aber in einer Art, die am Prinzip nur von der Erziehung herkommen kann. Es werden Erpressungen durchgeführt und wenn es zu sehr abflachte, das ganze Geschehen, wenn man sich vorstellt, dass sowas Tag für Tag abläuft, dann tritt irgendwann eine Monotonie ein. Gegen die kann sich keiner schützen, aber interessanterweise treten dann Ankündigungen auf oder es ist die Rede von Geheimnissen, wobei sich diejenigen allerdings nicht immer so verhalten, als ob es Geheimnisse wären, denn in den meisten Fällen ist der Inhalt bekannt geworden, auch in Medjugorje. Dort allerdings in Abhängigkeit davon, ob diejenigen untereinander Kontakt hatten oder nicht. Und einer hatte zum Beispiel in Medjugorje keinen telefonischen Kontakt mit den übrigen Sehern und hat daraufhin das Geheimnis preisgegeben. Kann ich jetzt das nächste Dia bitte haben? Charakteristische Merkmale ist dieses Kapitel überschrieben. Und zwar fällt einmal auf, dass es einen Unterschied gibt im Erleben, im visuellen Erleben, zwischen klaren und verschwommenen Wahrnehmungen. Zum Teil sind die Personen durchsichtig. Zum Teil werden auch die Personen sofort aufgrund dessen erkannt oder, wie eben schon gesagt, die Personen sind unbekannt. Interessant ist das Vorkommen von Veränderungen, das Umwandeln von Bildern und Gestalten, wie wir das eben auch schon im Klartraum gehört haben. Hier heißt das Ganze nur nicht Klartraum, sondern Vision. Und zwar geht das so weit, oder es fängt an mit einer Helligkeitszunahme, dass ein Licht erscheint, das wird immer heller, immer größer und dann erscheint die Person. Und wenn das Ganze verschwindet, dann geht es rückwärts. Das heißt, das Licht wird schwächer, dunkler, bis es verschwunden ist. Die Personen verändern ihre Größe. In Heroldsbach hatte einer der Begleiter immer einen Zollstock mit, der hat dann immer genau gemessen, wie groß das Jesuskind wurde, im Zugucken. Das wuchs also von 68 über 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Dann passierte es, dass die Personen nur teilweise gesehen wurden, meinetwegen nur als Brustbild. Und es passierte auch, dass die Statuen, die gesehen wurden, sich plötzlich bewegten. Oder dass der Heiland am Kreuz gesehen wurde, der aber dann plötzlich seine Hand vom Balken runternahm und die Kinder segnete. Auffallend sind ferner und charakteristisch das Arbeiten mit Symbolik und Gestik,
auf der einen Seite und auf der anderen Seite das bildhafte Erleben. In einigen Fällen wird also eine Verbindung zwischen den gesehenen Personen nur mittels Gesten hergestellt und symbolischen Merkmalen. Auf der anderen Seite, und das ist der überwiegende Teil, der sieht die Personen und die ganzen Erlebnisse bildhaft ablaufen, wie im Film. Das Ganze wiederholt sich. Es ist selten etwas Neues dabei. Wenn wir die Visionen der Therese Neumann betrachten, die regelmäßig sonntags die Evangelien nacherlebte, oder die akustischen, visuell das wiederholten, was an anderen Wallfahrtsorten schon vorgetragen und bekannt geworden ist, ob es jetzt Fatima, Lourdes, in Paris, Rue du Bac oder La Salette waren, alles Wiederholungen dieser bekannten Erscheinungsorte. Insgesamt fällt dabei die Monotonie der Beschreibung auf und, wie eben schon gesagt, die Abflachung und die gehäufte Wiederkehr. Eindeutig abhängig waren Visionen von äußeren und persönlichen Anlässen. Sie waren abhängig vom Vorverständnis der Personen. Wenn man die Personen fragte, frag mal zum Beispiel, ob sie, also die erschienene Frau, die Assumpta sei, dann hörten die Kinder keine Antwort. Das heißt, wenn etwas gesehen wird, muss ein bestimmtes Vorverständnis offensichtlich vorhanden sein. Einfluss hatten bei dem Ersehen der Personen auch nahestehende Personen, zu denen die Kinder und auch Erwachsene Beziehungen hatten. Und eine Rolle spielte bei den ganzen Visionen auch persönliche Konflikte, die auch visionär dann ausgetragen wurden. Das heißt, hier wurde also klar im Rahmen der Visionen, dass was im Alltag zum Problem geworden war, gelöst. Insgesamt kann man nicht anders sagen, dass das, was die Personen gehört und gesehen haben bis heute, nichts anderes darstellt als das, was von der Kirche auch bis heute gelehrt wurde, es sei denn, jemand hat das, was man ihnen beigebracht hat, nicht verstanden. Das hier ist etwas undeutlich. Ich werde es aber noch etwas vortragen dann. In einem vierten Punkt komme ich dazu, aufzuzeigen, auf welchem Wege man visionäre Erfahrungen verstehen kann. Und meiner Meinung nach ist es unzulänglich, und das hat sich immer wieder herausgestellt, die ganzen Berichte nur auf ihre Inhalte hin zu untersuchen. Wenn man ein solches Erlebnis wie das der Visionen verstehen will, muss man die ganze Person versuchen, in den Griff zu kriegen, sofern das möglich ist. Aber man muss zumindest nur, oder zumindest vom Text etwas abgehen, um zu sehen, was geschieht im Umfeld der Personen, was hat sie bisher durchgemacht. Dazu zählen dann unter anderem auch die Krankheiten, das Alter, Bildung und Beruf. Wobei bei den Krankheiten sicherlich zu fragen ist, müssen die interessieren. Aber Krankheiten brauchen nicht unbedingt einen Hinweis zu liefern auf eine visionäre Erfahrung. Aber sie liefern einen Hinweis darauf, wie derjenige zum Beispiel ein krankes Erlebnis verarbeitet. Interessant bezüglich des Alters ist, dass die Visionen, ich hatte damals 13, aber selbst wenn ich Medjugorje hinzuziehe, in der Hauptsache bis 20 Jahren ablaufen, dann ist eine Pause von 20 bis 40 und ab 40 Jahren wird das Auftreten von visuellen Erfahrungen wieder mehr. Das ist auch in paranormalen Untersuchungen herausgekommen, dass die Fähigkeiten entweder bis 20 schon da waren und dann aber vermehrt wieder ab dem 40. Lebensjahr aktuell geworden sind. Bezüglich Bildung und Beruf ist nichts Besonderes herauszuholen, außer dass in den meisten Fällen eine ländliche Umgebung dabei eine Rolle spielte und früher bei den Mädchen, in der Hauptsache bei den Visionen sind Mädchen betroffen, weniger Männer oder männliche Jugendliche, dass die Frauen früher mehr hausgebunden waren und von daher auch keine Ausbildung hatten, was sich jetzt in Medjugorje aber schon geändert hat. Bezüglich der Krankheiten ist aber von Interesse, dass inzwischen die Betrachtungsweise des Menschen sich geändert hat. Früher ging man hauptsächlich auf die organischen Krankheiten ein. Inzwischen muss man aber auch andere Gesichtspunkte hinzuziehen. Will ich einem Menschen, den ich behandeln will, ganz gerecht werden? Das heißt, ich muss mich auch informieren, ob bewusste oder unbewusste Konflikte vorlagen. Es genügt einfach nicht, sich nur anzuhören, was ihr hat vorgelegen, was ist vorgefallen, sondern ich muss auch fragen, was kann die Ursache dafür sein? Das ist das Gleiche wie in der Praxis. Ich kann einen Menschen schlecht behandeln, wenn ich nur die Krankheiten behandle. Ich werde ihm erst dann gerecht, wenn ich nicht die Krankheiten, sondern den Kranken behandle. Im Übrigen ist bei der ganzen Auseinandersetzung der psychosomatische Aspekt von entscheidender Bedeutung. Aber es ist nicht nur die Psychosomatik, die hier ihren Beitrag zu leisten hat, sondern auch zum Beispiel die Psychologie alleine oder die Volkskunde oder die Soziologie, die ihrerseits versuchen muss, das Umfeld eines solchen Visionärs so gründlich wie möglich zu untersuchen. Nur das Ganze bezieht sich halt auf ein Erlebnis, das von vornherein in einen religiösen Kontext eingebettet ist. Und von daher stößt man immer wieder auf Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme. Sicherlich können auch noch astrologische oder radioästhetische Aspekte hinzutreten, aber die haben damals zu meiner Zeit der Abfassung keine Rolle gespielt, spielen aber vermehrt heutzutage eine Rolle. Bei den Krankheiten selber im Einzelnen ist festzustellen, dass grob allgemein gesprochen, ich kann im Rahmen der Zeit, die mir zur Verfügung steht, nicht auf die einzelnen Krankheiten eingehen, aber grob pathologische Befunde sind in der Tat nicht vorhanden. Und wenn, konnte man Krankheiten nur in 6 von 13 Fällen erfahren. Und das ist das nächste Problem, mit dem wir bei der Abfassung solcher visueller Erlebnisse zu tun haben. Man bekommt das Material nicht. Einmal, weil man nicht an die Leute rankommt und zweitens, weil, wo Material existiert, es zurückgehalten wird. Das ist ein prinzipielles Problem, das damals wie heute existiert. Bei den Krankheiten fallen außerdem neurotische Verhaltensweisen auf, und zwar von Heilungen, die sich auf Krankheiten beziehen, die offiziell nicht diagnostiziert worden sind. Und zwar gehören zu diesen Erkrankungen die Sehstörungen, Armlähmungen, Sensibilitätsstörungen und der Ausfall von Sinnesorganen, wie das bei Therese Neumann, der Margarete Schäffner und der Katharina Vogel auch der Fall war. Aber immer waren es Krankheiten, die vorher von keinem Arzt diagnostiziert wurden, von denen es dann nachher hieß, hier habe eine Heilung aufgrund dieser oder jener Erscheinung stattgefunden. Zur Bewusstseinslage der Visionäre ist zu sagen, dass prinzipiell die Visionen in einem veränderten Bewusstseinszustand allgemein gesprochen stattgefunden haben, dass bei diesem veränderten Bewusstseinszustand man 3 verschiedene Bewusstseinslagen unterscheiden kann. Einmal haben die Visionen vor während oder nach dem Schlafen stattgefunden. Das, was also Ihnen hier schon ausführlich mit Hypnagogen und Hypnopompen-Erlebnissen beschrieben wurde. Ich kann mich hier wiederum nur auf die Beschreibung der Autoren beziehen, weil Messungen nie vorgenommen worden sind. Zum Zweiten waren die Erlebnisse in einem Zustand der Bewusstseinssteigerung aufgetreten. Das heißt, sie fanden statt während des Gebetes oder während der Meditation. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die allerdings dann mit dem religiösen Begriff der Ekstase beschrieben worden sind. Nur diesen religiösen Begriff der Ekstase gibt es im Medizinischen nicht. Und da gibt es vielmehr den Begriff des Dämmerzustandes. Und dieser Dämmerzustand gehört zu den sogenannten psychotischen Bewusstseinsveränderungen. Inhaltlich ist allerdings zwischen dem, was in der Ekstase beschrieben wurde, und dem, was zum Dämmerzustand gehört, kein allzu großer Unterschied, was den Ablauf angeht, außer dass eben hier religiöse Inhalte da sind. Diese Dämmerzustände gehören in einen Komplex von Bewusstseinsstörungen, wo einmal die Bewusstseinstrübung drin ist, dann wird subsumiert die delirante Störung und als drittes der Dämmerzustand. Diese drei haben als gemeinsames Charakteristikum die Einengung auf einen besonderen inneren Erlebnisbereich und eine dadurch bedingte Einengung des Bewusstseinsfeldes mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Abbrechen der Beziehungen zur Umwelt. Als Verlaufscharakteristikum ist zu erwähnen der plötzliche Beginn und das abrupte Aufhören, oft mit Übergang in den Schlaf oder die meist totale Amnesie. Diese Beschreibung passt auf die Ekstase. Nur der Begriff der Ekstase wird nicht in allen Berichten benutzt, nur in ganz wenigen. Nur muss, wenn zum Beispiel das bei Therese Neumann geschieht, man wissen, dass es psychogene Dämmerzustände gibt. Und die gehen mit Erlöschen der Bewusstseinskontinuität für die Dauer des Dämmerzustandes einher, können passiv durch Hypererregung erlitten werden. Sie können allerdings auch aktiv herbeigeführt werden durch entsprechende rituelle Praktiken oder auch Meditationsübungen. Man sieht also hier auch die Parallele zu dem, was zur Ekstase gehört. Durch konzentrative Einengung des Bewusstseinsfeldes haben sie Beziehungen zu hypnotischen Zuständen. Psychogene Dämmerzustände kommen schließlich im Rahmen neurotischer Störungen der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere bei hysterischer Persönlichkeitsstruktur vor, welche eine verminderte Toleranz für frustrierende Erlebnisse aufweisen. Hier können sie schon bei geringfügigen Anlässen auftreten, quasi demonstrativ, und sogar vom Kranken unbewusst zur Persönlichkeitsverdopplung im Sinne des alternierenden Bewusstseins ausgebaut werden. Wichtig ist noch im Rahmen der Bewusstseinslagen, dass beim Traummann zumindest hinweisen muss auf den Wachtraum, aber nach dem, was wir heute gehört haben, mit Sicherheit auf den Klartraum. Nur konnte hier Professor Tholey auch keine näheren Auskünfte geben, mangels untersuchter Persönlichkeiten, an die wirklich schwer heranzukommen ist. Es sei jetzt noch ein Hinweis aufs EEG gegeben. Man hätte es schon sehr früh bei vielen dieser Visionäre durchführen können, aber in der Mehrzahl sträuben sich die Angehörigen und das muss man eben voraussetzen. Die Visionäre oder die Angehörigen müssen sich einverstanden erklären mit dieser Untersuchungsmethode. Man muss aber auch wissen, wozu die Untersuchungsmethode gut ist. Ich will es kurz machen. Man kann mit Sicherheit mit Hilfe des EEGs keinen transzendenten Zustand nachweisen, wie das Laurentin hier im Zusammenhang mit Medjugorje tun will. Und wenn ich ein EEG anfertige und sehe, dass da Veränderungen sind, dann können die sowohl bei Gesunden als auch bei Kranken vorkommen. Interessant ist zum Beispiel, dass normale EEGs bekannt sind bei Neurotikern zum Beispiel, bei Psychoneurotikern und auch in der Hypnose, wobei heutige Techniken mit Sicherheit hier schon mehr aus einem EEG rausholen können, als das meinetwegen in Medjugorje möglich war aufgrund der Lokalität. Wir kommen zum nächsten Punkt, der Bedeutung der Umgebung. Sie ist in meinen Augen von großer Bedeutung, weil hier einmal unterschieden werden kann zwischen einer lokalen und auf der anderen Seite einer überregionalen Umgebung. Und zwar spielen hier Stimmungen eine Rolle. Und Stimmungen werden bekanntlich durch Kreuze, Figuren, Bilder aufrechterhalten, auch durch den sakralen Raum. Von Bedeutung ist bezüglich der Umgebung das häufige Antreffen von Pilgern und Pilgermassen und Menschenmassen. Zudem ortsunabhängig von entscheidender Bedeutung sind die Seelenführer oder Beichtväter. Es gibt kaum visionäre Erlebnisse, bei denen nicht die Rede von einem solchen Seelenführer oder Beichtvater die Rede ist. Zu der ortsunabhängigen Umgebung, überregionalen Umgebung zählen auch religiöse Erziehung und, was jetzt in Medjugorje vor allem sichtbar wird, wirtschaftliche Faktoren. Ich habe zwei Briefe von dem Ortsbischof aus Mostar vorliegen, in denen er quasi um Hilfe ruft, aufgrund seiner Situation, von der er glaubt, dass Geld eine große Rolle spiele. Man muss sich nur vor Augen halten, dass die Arbeitslosigkeit in Jugoslawien sehr hoch ist, die Region bei Mostar auch nicht allzu sehr bevölkert ist, von der Industrie ganz abgesehen, wo auch nichts ist, und dass da auf einmal aufgrund dieser Erlebnisse Finanzen ins Land kommen, die nicht unerheblich sind. 1988 waren es ca. 100.000 Dollar. Und sowas kann an für sich nicht spurlos an denen vorübergehen, die mit diesen Erlebnissen zu tun haben. Insgesamt spielt beim Auftreten von Visionen auch die Zeitepoche eine Rolle. Es ist mit Sicherheit ein Unterschied, auch von der autoritären Erziehung her, ob Visionen vor 1945 oder jetzt stattfinden. Im Rahmen der Erlebnisse muss man noch erwähnen, dass allein schon, wenn man sich die Träume beguckt und wenn man sich die akustischen Wahrnehmungen anguckt, dass man nicht umhin kommt, festzustellen, dass hier von einer Funktion die Rede sein muss. Das heißt, Visionen spielen eine große Rolle in der Bewältigung des Alltags. Betrachten wir dann noch den Inhalt und einige Erlebnisse dieser Personen, müssen wir auch paranormologische, parapsychologische Phänomene mit hineinziehen. Hier spielt Telepathie, Hellsehen, Präkognition und Psychokinese eine Rolle. Das können wir überschlagen. Ich Ich möchte jetzt abschließend nur noch die Begriffe erwähnen, die im Rahmen von Visionen möglich sind. Man muss also, wenn man es bei einer weltimmanenten Untersuchung belässt, mit Sicherheit nicht den Begriff der Vision belassen. Es gibt genügend andere Begriffe. Und dazu zählen die Halluzinationen. Und die allein deshalb schon, weil es Trugwahrnehmungen waren, die im Rahmen von Bewusstseinsveränderungen stattgefunden haben. Pseudohalluzinationen unterscheiden sich nur durch ihre Anerkennung der Trugwahrnehmung. Dazu kommen noch die Illusionen. Denken muss man bei visionären Erlebnissen vor allem im Rahmen der akustischen an Wahnideen und Wahnwahrnehmungen und die sogenannten eidetischen Erscheinungen. Das heißt, hier werden Bilder aus der Vergangenheit, die gespeichert sind, aus dem Unterbewussten raufgeholt und mitverarbeitet. Träume hatten wir schon erwähnt und Halluzinosen sind einfach Halluzinationen bei unverändertem Bewusstseinszustand. Haben wir noch Zeit, die Anwendungs? Sonst kann ich aufhören, ist kein Problem. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für die Geduld.